Willkommen bei Naschgefühl, dem Podcast über Ernährung und Psyche. Aus der Praxis, ganz nah für dich. Jenny und Luzi, zwei Ernährungstherapeutinnen im Gespräch.
Das war laut.
Das war richtig laut, ne? Ich habe gerade ein bisschen runtergedreht.
Jenny!
Hi, wir sitzen endlich in der neuen Praxis.
Yes.
Mega cool. Und es fühlt sich an wie zu Hause.
Es fühlt sich wirklich an wie so eine richtige Wohnung, wo man nach Hause kommt und...
Voll. Und nebenher ein bisschen arbeitet, aber es macht irgendwie alles mega Spaß.
Ich bin ja gespannt. Das ist ja ganz typisch bei Menschen, auch wenn die zum Beispiel super gerne in Holland sind, weil sie da immer Urlaub hatten und dann dahin ziehen wollen, weil sie dieses Gefühl lieben. Ich persönlich frage mich ja immer, wie ist es, wenn die dann da anfangen zu arbeiten?
Ja.
Ist es dann immer noch das Gefühl? Und da habe ich hier die Sorge, dass wir uns jetzt super wohlfühlen und wenn wir hier 2 Monate gearbeitet haben, ist es wieder einfach nur Arbeit.
Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube nicht. Also A, bin ich auch in die alte Praxis immer gerne gegangen und habe mich da wohlgefühlt, auch wenn ich da arbeite. Und klar, manchmal strengt Arbeit an, aber wir machen die ja beide richtig gern.
Yes.
Und hier ist einfach irgendwie, ja, die Räume sind kleiner, aber irgendwie, weiß ich nicht, das ist dieser Wohlfühlcharakter und endlich halt unsere Möbel, die wir uns ausgesucht haben und nicht so zusammengewürfelt.
Bin ich 20 Jahre alt.
Genau. Also irgendwie der so richtig unseres. Ich finde das cool.
Mhm. Vor allem der Tisch, den wir ja jetzt aktuell noch haben. Wir haben jetzt neue Tische.
Mhm.
Da hat gestern eine Patientin dran rumgeknabbert. Also mit den Fingern so ein bisschen den Tisch auseinandergenommen. Und ich so, ja, wäre toll, wenn du das nicht machst. Aber ist auch gar nicht so schlimm.
Bei mir hat da auch so ein Kind letztens was abgemacht und die guckt so, ich so, ist nicht schlimm, der Tisch geht eh bald weg.
Mega.
Aber der war ja auch wirklich schon seit 1,5 Jahren kaputt.
Ja, leider.
Einige Dinge sind schon längst kaputt. Tja, aber die Schwester meines Mannes zum Beispiel, die ziehen gerade mit ihrer Arztpraxis um und die geben hörmelig viel Geld aus.
Mhm.
Und da machen wir es halt schon ein bisschen klüger. Mhm. Wir brauchen zum Glück für Ernährungsberatung nicht High Standard und alles auf Hygiene ausgerichtet.
Zum Glück.
Ja. Heutiges Thema wäre, warum man sich manchmal an seine Essstörung zurücksehnt oder warum man die Essstörung vermisst.
Mhm.
Was würde dir da direkt als ersten Punkt einfallen?
Die Essstörung hat ja immer den sekundären Krankheitsgewinn oder verschiedene sekundäre Krankheitsgewinne, wie beispielsweise Kontrolle zu haben oder Fürsorge zu erhalten. Und wenn ich die Essstörung loslasse, muss ich auch diese sekundären Krankheitsgewinne loslassen.
Mhm.
Nehmen wir jetzt mal als Beispiel eine Jugendliche oder einen Jugendlichen, der durch die Essstörung nochmal vermehrt Kontakt zu Mutter oder Vater oder beiden hat. Und da ganz viel Fürsorge erhält. Und es ist ja alleine schon, wenn die Eltern mit einem zu Arztterminen fahren, zur Ernährungstherapie fahren, zu allen möglichen Institutionen, zur Psychotherapie, da ist ja ganz viel Fürsorge hinter. Immer wieder das Essen des Kindes beobachten, was nicht immer positiv sich erstmal fürs Kind anfühlt oder für den Jugendlichen. Aber es ist Fürsorge und wenn wir jetzt, wir haben unterschiedlichste sekundäre Krankheitsgewinne, aber wenn ich die losgelassen habe und dann bin ich vielleicht schon 2 Jahre aus der Essstörung raus und habe dann beispielsweise einen Kontrollverlust. Bei mir wird eingebrochen, Oma oder Opa sterben oder in irgendeiner Form etwas, wo ich einen Kontrollverlust aktiv erlebe, dann wünsche ich mir natürlich beispielsweise die Kontrolle zurück und die Essstörung hat das Gefühl, ist keine echte Kontrolle, aber das Gefühl von Kontrolle gegeben.
Hm.
Und natürlich kann ich das total vermissen, weil es da um Bedürfnisse geht, die ich aktuell habe. Und ich meine, die Essstörung kommt nicht irgendwo her. Die Essstörung erfüllt leider Bedürfnisse.
Hm.
Das wäre so das, was mir als erstes einfällt.
Ja, und vor allem, wenn wir überlegen, dass die Essstörung ja auch dafür da ist, alles andere auszublenden. Das heißt, alles das, was in meinem Leben so passiert, was mich ja irgendwo sonst negativ oder generell beeinflussen würde, blende ich aus und ich bin nur mit mir und dieser Essstörung. Und das kann ja manchmal auch deutlich, oder ist, finde ich, teilweise dann deutlich entspannter, als sich auch mit dem umliegenden Leid zu beschäftigen. Ne? Also ich glaube, niemand mit einer wirklich sehr aktiven Essstörung beschäftigt sich noch viel mit Krieg außerhalb oder mit ja irgendwelchen anderen Dingen, die vielleicht zu Trauer, zu Wut führen könnten, weil sie so extrem auf sich selber fokussiert sind. Das ist ja bei Depressionen auch oft der Fall, dass sie einfach in ihrer eigenen Welt stecken. Und das kann ja auch manchmal echt leichter sich erstmal anfühlen.
Auch bei, sagen wir mal, Mobbing-Erfahrungen oder Ähnlichem, wo man seinen Selbstwert einfach komplett selber in der Hand hat. Wenn ich meinen Selbstwert über mein Gewicht oder mein Essverhalten definiere, bin ich nicht mehr abhängig von dem Wert, der mir von außen zugeschrieben wird. Natürlich bin ich immer etwas wert und bin immer toll, so wie ich bin. Aber wenn mir das Gefühl genommen wird, dass ich gut bin, wie ich bin, auf irgendeine Art und Weise, ist das natürlich, bei sich selber zu bleiben, sich nur mit sich selber zu beschäftigen und sich auf sich zu konzentrieren, kann sich natürlich super gut anfühlen. Also es kann im großen Kosmos Krieg oder die Corona-Pandemie oder Ähnliches sein. Es kann aber auch im Mikrokosmos sein. Habe ich gerade Streit mit einer Freundin? Finde ich, dass mein Bruder besser behandelt wird als ich? Also da gibt's ja die unterschiedlichsten Kleinigkeiten, die mir das Gefühl geben, weniger wert zu sein oder mich einfach von außen einfach mal abtrennen zu wollen.
Ja, voll. Aber auch dieses Gefühl des Körperbildes. Also wenn ich aktiv in einer Essstörung drin stecke, dann liebe ich meinen Körper ja eigentlich nie. Wenn ich aber jetzt schon raus bin und vielleicht Bilder von vorher sehe, dann denke ich mir oft, als jetzt Mensch mit Essstörung oder mit vorheriger Essstörung, wow, wie toll ich da aussah. Also im Rückblick sieht man ja immer nur das Positive ganz oft leider. Und wenn ich da denke, boah, so einen Körper will ich nochmal haben, weil eigentlich fand ich den gut, dann vergesse ich, wie schlecht es mir in diesem Moment eigentlich ging. Und trotzdem dann diesen Körper zu vermissen, den ich mal hatte. Und jetzt im Zustand, vielleicht mit ein paar Kilo mehr, je nach Essstörung natürlich, dann zu akzeptieren, nee, jetzt sehe ich aber so aus und das ist mein gesundes Gewicht. Und so kann ich einfach irgendwie, ne, mein Leben viel, viel besser leben. Das ist aber, glaube ich, auch einfach ein Grund, der immer mal wieder aufkommt, dass ich eigentlich ja gerne nochmal so schlank wäre wie früher.
Und das ist natürlich auch gesellschaftlich gefördert, weil wir einfach Figuren vorgelebt bekommen, die nicht realistisch sind und die oft mit Essstörungen zu tun haben. Also wie oft kommt bei Schauspielerinnen oder Ähnlichem 10 Jahre später erst raus, dass die eine Essstörung hatten?
Ist doch jetzt das hier diese Ariana Grande oder so?
Ja, klar.
Da wird ja jetzt, also ja, natürlich hat die eine Essstörung,
ja,
aber da wird ja jetzt plötzlich so viel drüber geredet und die denken mir so, Leute, also.
Das ist nichts Neues. Oder was ich total oft habe bei auch Musikerinnen, total oft haben die diese Bulimiebäckchen. Also das sind ja die geschwollenen Ohrspeicheldrüsen, wodurch die so ein süßes in Anführungsstrichen Gesicht bekommen, wo einfach die seitlichen Bäckchen vergrößert sind. Und dann hast du eine total schlanke Frau, die dann aber ganz dicke Bäckchen hat. Und wenn ich das sehe, denke ich mir jedes Mal, ja, in 10 Jahren wird rauskommen, du hast eine Essstörung, du bist aber gerade Vorbild für unfassbar viele Mädchen und Frauen. Das ist einfach ein gesamtgesellschaftlicher Druck, der auf Figuren gemacht wird, wo die meisten Figuren, nicht alle auf keinen Fall, aber viele Figuren natürlich aus einer Essstörung resultieren. Und man nicht hinter die Köpfe gucken kann von den Menschen, die man dann vielleicht als Vorbild nimmt. Und natürlich wünscht man sich dann die alte Figur zurück, obwohl die, genauso wie die anderen Figuren, die ich vielleicht bewundere, oft einen Essstörungshintergrund haben.
Ja. Im Moment gehe ich immer mal wieder unter die Dusche im Fitnessstudio und ich freue mich, oder generell, auch wenn ich jetzt nicht selber duschen gehe, ich freue mich immer, wenn die Frauen sich da ausziehen, weil du siehst einfach so komplett normale Körper, auch wenn jemand tierisch schlank erstmal in seinen Sportklamotten aussieht, wenn die sich ausziehen, dann haben die ihren kleinen wabbeligen Bauch oder sie haben ihre Zellulite-Streifen und das ist einfach völlig normal. Und ich finde es auch immer so schön, wenn Frauen mutig sind, weil das musste ich auch trainieren, dass ich mutig bin, mich nackt vor anderen Leuten zu zeigen. Das hat man ja irgendwie auch ganz häufig, dass man sich das nicht traut, weil man denkt, ja, ich sehe irgendwie nicht so gut aus und hier und da. Und das, sich vielleicht auch mal aktiver mehr zu trauen, bringt es ja auch. So wie man ja auch Müttern rät oder Vätern, sich auch einfach mal nackt in der eigenen Wohnung seinen Kindern zu zeigen, dass das halt was völlig Normales ist, wie man aussieht. Haben meine Eltern auch immer ganz gut gemacht. Als Kind findet man das vielleicht, oder als Jugendliche findet man das dann irgendwann ein bisschen komisch. Aber es ist trotzdem dieses, ja, so sieht halt eine normale Frau aus. So sieht ein Mann aus.
Ja, absolut.
Und ich finde ja auch immer noch wichtig, Essstörungen entstehen ja in den allermeisten Fällen durch Beziehungs- und Bindungsmuster von Anfang an. Meistens ja mit den Eltern oder mit anderen Angehörigen. Und da finde ich immer ganz wichtig, dass, oder ich glaube, dass eine Essstörung erst so richtig, richtig aufgelöst werden kann. Wir können uns jetzt mal so einen Schrank vorstellen, wenn die Schubladen, die als Kind dann zugemacht wurden, die meistens eben die eigenen Gefühle, die eigenen Bedürfnisse darstellen, weil man eben sonst gestorben wäre, ne, oder auf jeden Fall nicht gut weitergelebt hätte, wenn man das alles so an sich ranlässt. Das heißt, man macht quasi einige Schubladen einmal zu seines Schrankes und die irgendwann wieder aufzumachen. Also das heißt, wirklich an den inneren Kern des Grundes für die Essstörung zu kommen. Ich glaube, das ist so elementar wichtig, auch für eine langfristige Heilung. Und da erstmal hinzukommen, ist halt super, super hart. Und ich kann mir vorstellen, dass einige das auch gar nicht machen, gar nicht wollen und dann vielleicht immer nur temporär auch geheilt sind, in Anführungszeichen. Und dann aber eben irgendwann zu einem Zeitpunkt, wo du es eben gesagt hast, ne, dann kommt wieder so ein Kontrollverlust von außen und dann quasi direkt wieder zurückfallen. Und auch das sind so Momente, wo man seine Essstörung dann vielleicht doch aktiv nochmal vermisst, weil man eigentlich ja noch drin ist und sie noch nicht extrem aufgelöst hat. Wie siehst du das?
Ich bin da zwiegespalten, liegt aber an meinem gesamtpsychologischen Verständnis. Wir haben natürlich immer unsere Vergangenheit und Ursachen und da bin ich auch ganz bei dir. Zeitgleich glaube ich, dass wir Menschen grundsätzlich sehr zielorientierte Wesen sind. Und wenn ich beispielsweise, das mache ich ganz oft mit PatientInnen, dass ich in die Zukunft schaue aktiv und sage, okay, wie stellst du dir dein Leben in 5 oder in 10 Jahren vor? Was möchtest du erreicht haben? Wie möchtest du dich fühlen? Was macht dein Leben aus, wenn es so ist, wie du dir das wünschen darfst? Komplett utopisch. Und ich glaube, wenn wir jetzt eine Person haben, die sich tatsächlich nicht ganz mit den Ursachen oder Gefühlen und Bedürfnissen auseinandergesetzt hat, aber innerhalb von 3 oder 5 Jahren eine Beziehung hat, was vorher nicht möglich war, wirklich enge Freundschaften hat, die vorher nicht möglich waren mit Essstörungen, und die Dinge geschafft hat, die sie mit Essstörung oder die er mit Essstörung nicht geschafft hätte. Ich glaube, dann ist die Ursachenforschung vielleicht gar nicht so wichtig, wenn ich mich dann darauf konzentrieren kann, okay, ich vermisse gerade meine Essstörung, ich habe einen Kontrollverlust, aber zeitgleich ist mir bewusst, dass das, was ich jetzt habe und wofür ich so dankbar bin, gar nicht mit Essstörung möglich wäre. Und ich glaube, wenn wir beides beachten, wenn wir zum einen die Bedürfnisse und Gefühle, die dem hervorgegangen sind, beachten, aber auch das, was ich möchte und zielgerichtet denken. Davon bin ich ein absolut großer Fan. Wir haben ja die Freud'sche Theorie, die immer in diese Ursachenrichtung gehen, und wir haben die Adler'sche Theorie, die wirklich in dieses Zielorientierte gehen, dass alles, was wir tun, immer einen Grund hat und wir einfach uns dem Grund bewusst sein müssen, dass, was ist das Ziel hinter dem, was ich gerade tue, und einfach mal das Ziel umformulieren.
Auf jeden Fall super, super wichtig, finde ich auch. Und trotzdem haben wir ja irgendwie immer unsere 2 Bewusstseinsstadien. Und die Vergangenheit, das Bewusstsein Vergangenheit, ist ja trotzdem immer da. Das heißt, mich damit zu beschäftigen, warum fühle ich mich gerade so oder warum greift jetzt die Essstörung eigentlich wieder an, das, glaube ich, erstmal zu verstehen und diese, jetzt wieder in dem Bild gesprochen, diese Schubladen einmal aufgemacht zu haben und zu gucken, was liegt darunter oder da drin, so dass ich sie irgendwann wieder selber schließen kann und dann wieder aufmachen kann, um eben in dem Zustand jetzt, in der Gegenwart oder dann vielleicht in der Zukunft, zu merken, ah, ja, jetzt kommt wieder so eine Situation und die triggert mich vielleicht. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich gut für mich im Jetzt, in der Gegenwart sorgen. Aber genau, klar, diese Hoffnung, die ja zuletzt stirbt, die Hoffnung nochmal in den Menschen mit Essstörungen ja irgendwie versuchen, groß werden zu lassen, dass es schon noch ein Leben ohne gibt. Das ist ja den meisten in diesem Zustand nicht klar. Die denken ja, es wird für immer so weitergehen.
Und auch oft nicht möglich. Also ab einem gewissen Körperfettanteil und BMI-Bereich habe ich ja gar nicht mehr die Möglichkeit, kreativ zu denken. Und kreativ denken bedeutet ja auch, in die Zukunft denken zu können.
Mhm.
Und dementsprechend ist das einfach kognitiv total eingeschränkt, sich das vorstellen zu können.
Deswegen werden ja auch in der Klinik erstmal aufgepäppelt.
Genau.
Weil ohne diese Gehirnleistung kannst du es gar nicht verstehen.
Ja. Du kannst ja wirklich ab einem gewissen BMI-Bereich nur lernen, Regeln befolgen. Aber du kannst ab einem gewissen BMI gar nicht mehr empathisch für dich selber sein, in die Zukunft blicken, Hoffnung auch tatsächlich haben oder auch Dankbarkeit für den eigenen Körper haben. Das ist zum Beispiel etwas, was ich total wichtig finde. Nicht mehr in dieses, ich bin gegen meinen Körper oder ich muss meinen Körper formen zu gehen, sondern in die Dankbarkeit für den eigenen Körper, der einem so viel ermöglicht, gehen. Und ich glaube, das ist auch etwas, worauf man, wenn man die eigene Essstörung vermisst, immer wieder zurückgreifen kann.
Mhm.
Wofür darf ich meinem Körper dankbar sein? Was ermöglicht er mir alles?
Ja, das fängt ja schon an, er bringt mich halt an Ort und Stelle.
Mhm.
Ich habe meine Füße, meine Beine, ich kann gehen.
Mhm.
Dann aber natürlich mein Gehirn. Das hatte ich letztens bei einem Patienten mit Essstörung, der gesagt hat, das ist so das, wovor ich am meisten Angst habe. Dass meine kognitive Leistung schwindet. Ja, alles andere war ihm gefühlt egal. Also egal, ob er irgendwelche Herzrhythmusstörungen bekommt oder seine Leber oder was auch immer. Das war völlig egal. Das war vielleicht auch ein bisschen zu abstrakt, die Vorstellung. Aber dass er seinen Kopf nicht mehr, seinen Geist nicht mehr benutzen kann, das ist schon extrem.
Mhm. Bei mir war das damals mein Herz.
Mhm. Erzähl mal.
Bei mir war das in der Essstörung damals noch. Da habe ich irgendwann irgendwo gelesen, dass das Herz so groß ist wie die eigene Faust.
Mhm.
Und ich fand das so süß, weil ich mir dachte, so klein ist mein Herz, weil meine Hände halt so klein sind. Und dann habe ich mir, ghetto Faust. Und dann habe ich mir vorgestellt, dass dieses kleine, winzige Herz einfach mein ganzes Leben lang schlägt. 1000 Mal am Tag. Mein Herz hat keinen Urlaub. Mein Herz hat keine Pause. Es macht immer weiter, bis ich nicht mehr lebe. Und das war so ein Gefühl von, okay, du bist nie alleine.
Mhm.
Du hast deinen Körper, du hast dein kleines Herz, was immer für dich da ist.
Das ist total süß.
Ja, und das war etwas, was mich gehalten hat. Und vielleicht hat jeder von uns so eine Sache, die ihm besonders wichtig ist. Vielleicht gibt es total musikbegabte Menschen mit Essstörungen, die so dankbar für ihre Ohren sind, dass sie Musik hören können und die Stimme der eigenen Mutter oder von Freunden oder des Partners. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich selbst mal zu überlegen, okay, wofür bin ich dankbar und was ist mir besonders wichtig? Und mal ein ganz anderes Körperempfinden zu bekommen, was nicht auf dem eigenen Aussehen beruht.
Ja, ich habe das in meiner Schwangerschaft so gemerkt, dass ich so dachte, wie krass ist eigentlich mein Körper? Oder eher nicht in der Schwangerschaft, sondern nach der Geburt. Dachte ich, Gott, wie krass sind eigentlich die weiblichen Körper, dass wir sowas hinkriegen. Und da war ich auch echt unendlich dankbar.
Einfach ein Leben erschaffen.
Mhm. Ja. Ich glaube, wir haben ein paar gute Punkte.
Mhm.
Bestimmt fallen uns nachher noch mehr Punkte ein, aber vielleicht war das erstmal ein kleiner Einstieg. Also wenn du wieder deine Essstörung vermissen solltest, dann hör dir nochmal diese Folge an und geh in dich und überlege, dass du nicht deine Essstörung und das, wie du dich damals gefühlt hast, vermisst, sondern du bist auf einem harten Weg aus der Essstörung gekommen, aber der lohnt sich so, so extrem. Und mit deinen Gefühlen und deinen Gedanken umzugehen, das kann halt manchmal ein bisschen beängstigender sein, als irgendwie so in seiner kleinen Mini-Bubble, wo man nicht mehr viel drüber nachdenkt, außer übers Essen. Genau, vielleicht der letzte Punkt, das hatte ich nämlich auch irgendwo nochmal gelesen, bei einem Essanfall, dass jemand geschrieben hatte, sie vermisst ihre Essstörung manchmal, weil dieses Thema Essen, sobald sie einen Essanfall hat, einfach nur noch wirklich dieses fokussierte Essen. Und für sie war es in der Zeit war Essen einfach für sie so, wow, das zentrale Thema des Tages. Und auch das Essen verliert ein bisschen auf jeden Fall an Reiz, wenn man keine Essstörung mehr hat.
Mhm.
Und manchmal vermisst sie das, dass sie diesen Hyperfokus aufs Essen hat.
Und auch diese riesige Belohnung, wenn ich mir das bis abends aufspare und mir dann was richtig Tolles mache und mir das aber nach der Essstörung nicht mehr erlaube. Weil nach der Essstörung heißt ja nicht, dass man kein gestörtes Essverhalten mehr hat.
Mhm.
Definitiv.
Und das bei dem Essanfall ist aber eigentlich, das ist halt wie von früher dann gelernt, dass du dich selbst anästhesierst. Mhm. Also sobald du diesen Essanfall im Kopf hast, wirkt quasi eine kleine Betäubung. Und du bist betäubt für diesen Essanfall. Bis du dann aufgegessen hast, dann wirkt die Betäubung nicht mehr. Und dann überlegst du, Mist, was habe ich hier gerade wieder getan? Also für diesen Zustand hast du dich quasi selbst betäubt oder dein Gehirn. Ja, und das ist, also klar, wenn man jetzt wieder Leute fragen würde, ja, ab und zu mal eine Betäubung, ist ja nichts anderes wie mit Drogen, mit Alkohol, mit Nikotin. Wir haben
in
alle
Gesellschaft.
Genau, unsere Gesellschaft hat so einige Laster und die kommen ja einfach irgendwo her und sind halt einfach schwierig zu überstehen und aufzulösen.
Wenn du noch Gründe hast als Zuhörerin und Zuhörer, die wir nicht genannt haben, weshalb du vielleicht deine Essstörung vermisst, dann schreib uns die gerne in den Kommentaren oder auch einfach als Direktnachricht, wenn du nicht öffentlich kommentieren möchtest. Und dann können wir das gerne noch für dich aufgreifen.
Ja, und bewerte uns gerne, wenn dir die Show, ich sage immer Show, wenn dir der Podcast gefällt. Ja,
Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal.
Wir hoffen, dir hat unsere heutige Folge gefallen und falls du nichts verpassen möchtest, dann folg uns gerne hier oder auf TikTok und Instagram.